Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gott hilft, gerade in dunkler Zeit, und wir dürfen, ja sollen, einander beistehen. Das heutige Datum hat es in sich. Auf den 9. November fällt eine ganze Reihe von Ereignissen, die für die deutsche Geschichte als politische Wendepunkte gelten können. Besonders für das 20. Jahrhundert trifft das zu. Einige Beispiele: am 9. November 1918 die Ausrufung einer deutschen Republik, 1923 Hitler-Ludendorff-Putsch, später NS-Gedenk- und Feiertag, 1938 die Nacht vom 9.11. auf den 10.11., die Mitte der November-Pogrome gegen deutsche Juden, euphemistisch auch Reichskristallnacht genannt. 1967 die Einführung des Hamburger Unirektors transparent unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Das tausendjährige Reich, das sogenannte, war damit gemeint. 1989 dann endlich ein ganz positiver, was heißt ganz, ein wunderbar segensreicher Tag, der Mauerfall. Die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze. Menschen hatten gebetet, vor allem im Osten, aber auch hier die friedliche Revolution, ein Danktag, auch wenn vieles weiterhin unvollendet ist. Heute am Gedenktag an die November-Pogrome geht es um dieses eine Datum vor allem. Und heute wird uns, wir hören es gleich noch einmal, Petrus vor Augen gestellt. Ein Jude unter Juden, ein Jesus-Jünger, der spätere Apostel Simon Petrus. In seinem Versagen, in unser Versagen hinein, unsere Verfehlung, da ist das deutsche Wort sehr treffend, also wo wir gefehlt haben hinein, hören wir heute, worum es geht. Seit der Shoah, so ein Text der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, seit der Shoah hat die Evangelische Kirche versucht, ein theologisches Verständnis des Judentums zu gewinnen, das frei ist von Antijudaismus und Antisemitismus. Sie hat sich mit ihrer eigenen Schuldgeschichte kritisch auseinandergesetzt. Und das ist auf den Punkt gebracht, gut, es ist immer ein Versuch und noch keineswegs ein Angekommensein. Und dieser Versuch muss immer neu gewagt werden, daher der heutige Tag. Wenn man genauer hinsieht, muss man allerdings sagen, es geht gar nicht um uns und unsere Schuldgeschichte, sondern es geht darum, dass so etwas nie wieder geschieht und dass wir uns beherzt und erkennbar dagegen einsetzen. Ein O-Ton vom 1.12.1938, Jochen Klepper, mit einer Jüdin verheiratete Theologe, kommentiert die der Pogromnacht folgenden antijüdischen Verordnungen so. Ich habe das aus Zeitgeschichte von 2021. Die menschliche Härte feiert heute Orgien. Denn keiner der über die Regierungsmaßnahmen Empörten, den Juden gegenüber mitleidigen, arischen Deutschen, bietet Hilfe an. Klammer auf von mir, Verfehlung, gefehlt, nicht zur Stelle gewesen. Klammer zu. Keiner stellt sich vor, wie es wäre, wenn ihn auch nur eine kleine Abgabe getroffen hätte. Die Auswanderung wird immer dringlicher, das Geld ist zu Ende, das Geschäft darf überhaupt nicht mehr aufgemacht werden. Ganz unten, durch die Schuld anderer. Dieser O-Ton von Jochen Klepper klingt uns in den Ohren, wenn wir seine Lieder weiterhin singen, die in unserem Gottesdienst Liederbuch zu finden sind, im evangelischen Gesangbuch. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, ruft zu mehr Zivilcourage auf. Das klingt wieder nach einem Schlagwort. Aber dahinter steht es, dass, wenn es darauf ankommt, dass du zur Stelle bist und etwas sagst. Er erhofft sich einen neuen Aufstand der Anständigen. Und nun Petrus. Der verfehlt, was ansteht, versagt komplett, verleugnet Jesus dreimal. Petrus, dieser Vorbildjünger, will eigentlich nur das Beste. Aber das reicht oft nicht. Und versagt mehrfach. Ja, ist grandios gescheitert. Wer in der christlichen Welt kennt dieses Versagen nicht? Auf wie viel Kirchturmspitzen ist ein Hahn zu finden, der genau daran erinnert? Wir haben es eben schon in der Evangelienlesung gehört, Markus 14, 66 bis 72. Jesus ist verhaftet worden und Petrus war unten im Hof. Eine von den Mägden: Du warst auch mit Jesus. Er leugnete. Die Magd abermals: Dieser ist einer von denen. Er leugnete abermals. Nach einer Weile sprachen die, die dabei standen: Du bist einer von denen. Er aber: Ich kenne den Menschen nicht. Alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Petrus unten im Hof, ganz unten, alles aus, nackte Angst. Es ist nicht leicht, zum Glauben zu stehen, wenn andere über dich herziehen und du dich in Frage gestellt, ja bedroht fühlst. Petrus fürchtet vollkommen zu Recht um sein Leben. Bei uns wird, Gott sei Dank, niemand um des Glaubens willen verfolgt. Weltweit gesehen ist das ganz anders. Noch nie wurden Christenmenschen so zahlreich verfolgt um ihres Glaubens willen wie heute. Und trotzdem, auch hier fällt es doch oft nicht leicht, sich als Christenmensch zu erkennen zu geben, Jesus wirklich nachzufolgen, den Mund aufzumachen, wenn es drauf ankommt, und dann auch noch das zu sagen, was gerade nicht alle anderen auch sagen. Zumindest jenseits der kirchlichen Mauern ist das kein Selbstgänger, sondern da ist diese innere Sperre. Zumindest ich kenne sie, und nur weil du Theologie studiert hast und ordiniert bist, ist das nicht einfach weg. Petrus muss sich bei sich selber umsehen und sich selber erkennen. Er kann im Zweifel nicht, was er zugesagt hat. Nur Jesus Christus kann es. In ihm. Und durch ihn. Wir haben Jesus vor Augen, der den Petrus nicht verstößt, sondern auf ihn setzt. Trotzdem und erst recht. Ich weiß es nicht, wie du dir das vorstellst, diese Distanzbeziehung, die in dem Moment immer noch da ist. Auf jeden Fall später in der Apostelgeschichte: Petrus predigt frei. Jesus ist auferstanden. Ohne Menschenfurcht, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Entscheidend ist sein Bekenntnis zu Jesus: Du bist der Christus, der Messias. Umgekehrt nennt Jesus ihn, der bisher Simon heißt, tut er auch weiterhin, Petrus, Kephas. Das heißt, übersetzt, der Fels. Liebe Gemeinde, das, was wir heute von Petrus hören, wo ist denn da der Fels? Ganz im Gegenteil. Aber es kommt auf den Glauben an, der in dem Moment entschwunden ist. Dieser Glaube, dieses Bekenntnis, das ist der Fels. Martin Luther sagt vollkommen zu Recht: natürlich auch in Auseinandersetzung mit dem römischen Papstamt. Nicht der Mensch Petrus ist der Fels, sondern wir bauen die Kirche, Jesus baut seine Kirche auf das Bekenntnis auf. Das ist der Fels, worauf wir gründen, nicht der Mensch. Also hier, Petrus verleugnet seinen Freund und Meister, Jesus traut sich im entscheidenden Moment eben nicht und schlimmer noch, er lügt. Dreimal sogar. Und Jesus? Nee, nie gehört. Niemals, nichts. Und dennoch bleibt Petrus selbst im Versagen ein eindrucksvolles Vorbild, denn er stellt sich seiner Schattenseite. Er weint bitterlich. In dieser beklemmenden Situation liegt bereits ein Hoffnungsschimmer. Nicht, wenn wir auf Petrus alleine sehen. Aber Jesus sieht Petrus an aus der Ferne. Jesus verliert Petrus nicht aus dem Blick. Petrus wird noch einmal neu anfangen dürfen mit Jesus. Auch hier ist das bisher höchstens eine Ahnung. Zunächst stirbt Jesus am Kreuz, verlassen von seinen besten Freunden. Ohne engste Vertraute hängt er da. Zwischen Himmel und Erde ein tiefer Riss. Gott in tiefster Verlassenheit, so stellt Gott sich unserem Versagen, unserem Verfehlen, unserem Nicht zur Stelle sein. Jesu Weg ans Kreuz ist bereits der entscheidende Wendepunkt für die ganze Welt, nicht nur für Petrus. Denn Gott überwindet am Kreuz unsere Gottverlassenheit. Der Graben wird überbrückt, Gottes Liebe ist die Brücke. Und jetzt sagen einige, ja, das kennen wir aus dem Glaubensseminar, das haben wir hier und da schon gehört. Klar, das ist es. Aber nimm es doch noch einmal neu, existenziell, was dem Petrus widerfährt und Jesus erst recht. Gott setzt sich für uns, für dich ein, überwindet unsere Verfehlungen, unser Nicht-zur-Stelle-Sein. Gott gibt uns eine zweite Chance, wie später dem Petrus. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns an ihn erinnern. Und deswegen ist die Bibel voll von Leuten, wo nichts kommt, wenn es drauf ankommt. Vielleicht ist es ja einigen von uns genauso gegangen. Erst in die Kirche gegangen, als Christ gelebt, dann dem Glauben entfremdet, vielleicht sogar offen dagegen gestellt, irgendwann im Laufe des Lebens wieder Zugang gefunden zu Gott, zum Gottesdienst, zum Glauben. So oder ganz anders, wir haben da je unseren Weg. Petrus will dir und mir heute etwas sagen. Wenn du den Glauben aus dem Blick verlierst, wenn du glaubst, Jesus entschwindet dir, dann sagt Petrus, denk an mich. Mir ging es auch so. Aber Gott verliert dich nicht aus dem Blick. Jesus kommt nicht einfach mal auf die Erde, damit Gott sich vor Ort umsehen kann, sondern Gott selber tritt in seine Geschichte, in die seines Volkes ein. Israel, dieses unscheinbare Volk, ist zum Ausgangspunkt Gottes für sein menschenfreundliches Handeln geworden und ist es weiterhin. In der Tat, wem legt sich dieser Einwand jetzt nicht auf die Lippen? Wie ist das denn in Israel-Palästina jetzt? Besonders friedfertig? Oh nein. Das ist uns sehr bewusst. Und hoffentlich, darum dürfen wir beten, kommt wieder Frieden, wächst wieder auf. Beten wir, ich wiederhole es noch einmal, für Israel und seine Nachbarn. Unsere Friedensbitte, das Gebet um Wohlergehen, das ist mehr als nur etwas fromm zu wünschen, sondern wir bitten für die Menschen dort und weltweit, für Juden, Christen, Muslime und darüber hinaus, dass das Miteinander gelingt. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Das geht auf Jeremia 1, Vers 11 zurück. Shalom Ben-Churin hat es gedichtet, wir singen es gleich. Das evangelische Gesangbuch 606, da findet sich der Text. Ich habe ihn in Jerusalem kennenlernen dürfen. Eigentlich ist er als Fritz Rosenthal geboren und wirkt auf den ersten Blick genauso oder wirkte, wie man sich einen echten Münchner vorstellt. Friede, Sohn der Freiheit, bedeutet sein Name. Und er dichtet dieses Lied der Hoffnung, dass Gott trotz all der Schrecken, wir haben jetzt andere vor Augen, in all dem Leid von Menschen verursacht, wieder etwas neu aufwächst. Aber im Gegensatz zur Zerstörung braucht das, was wachsen will, Zeit. Aber unterschätze den kleinen Anfang nicht. Wir dürfen um Liebe und Frieden bitten in Israel darüber hinaus, auch wenn es völlig abwegig scheint, Gott kann es tun, der Gott, der Not und Tod am Kreuz überwunden hat. Und ja, heute müssen wir uns erinnern des Leids, das über Israel, über Juden gekommen ist und kommt, über Gottes erwähltes Volk, unvergleichliches Leid, das jüdische Menschen in unserem Land heimgesucht hat. Und das klingt so, als wäre das einfach passiert. Nein, es standen immer Menschen dahinter. Und heute stehen wir hier und erinnern uns der Gräueltaten, vor allem an Juden. Und nehmen wahr, diese Tendenz, die Shoah, den Holocaust, die Vernichtung der Juden zu relativieren. Der Wunsch ist allüberall immer wieder erkennbar. Und dann geht es darum, erkennbar zu sein als Christenmensch, als Menschen, die im Glauben mit unseren älteren Geschwistern im Glauben verbunden sind. Nie wieder, sagt sich so leicht, aber es muss persönlich sein. Nicht mit mir, heißt das. Und darauf kommt es an, dass du an deiner Stelle das sagst. Ich erinnere mich, das ist schon einige Zeit her, da ist es mir am stärksten bisher begegnet. Ich könnte auch kleinere Ereignisse benennen. Vor einigen Jahren mit dem Autozug nach Sylt freuten uns über eine Zeit, Urlaubszeit auf Sylt. Und im Nachbarauto saßen vier junge Männer, hatten die Fenster runtergekurbelt und hatten ihre Musik so laut, dass auch wirklich jeder das gehört hat. Und irgendwann hörte ich genauer hin und sagte, aber hörst du das auch? Und dann sangen sie auch die Melodie, Fideralala, sie sangen fröhlich mit, aber nicht schön. Schick den Rabbi nach Dachau, da wird man sich um ihn kümmern, sinngemäß. Und irgendwann sage ich, ich kann mir das nicht mehr weiter anhören und habe die Polizei angerufen. Die wurden auch rausgewunken und ich habe hinterher noch nachgefragt, was war das? Ja, das war nur Chaotenmusik. Nee, das war keine Chaotenmusik. Ja, auch. Ich weiß nicht, ob es sehr mutig war in dem Moment. Ich würde sagen, nein. Aber es hat mich Überwindung gekostet, überhaupt das Handy in die Hand zu nehmen und auf die Weise in dem Moment auch erkennbar zu sein. Du und ich sind gefragt. Denn das darf wirklich nicht wieder geschehen. Und du und ich sind an dieser Stelle diejenigen, die im Zweifel das einzige Widerwort äußern. Ich habe noch andere Beispiele, wo das notwendig war. Wie gut, wenn das gelingt, wie gut, wenn wir uns darauf einlassen. Wir dürfen in alledem darauf vertrauen, dass Gott einen Weg geht. Das ist wirklich weiterhin Gottes erwähltes Volk. Das heißt nicht, dass alles, was von diesem Land politisch, institutionell ausgeht, richtig ist. Aber Gott hat seinen Plan. Und wir dürfen Teil davon sein. Israels Heil ist durch Jesus Christus auch unser Heil. Trotz aller Verfehlungen, damals der Petrus, heute wir, Gott hilft. Nicht, was wir schaffen oder lassen, sondern das Kreuz ist der Wendepunkt. Es schneidet tief und heilt aber auch zutiefst. Gott gibt sich selber hin, damit wir an unserer Stelle uns einsetzen können, aus Dankbarkeit, aus freien Stücken, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist auch und gerade in dunkler Zeit unsere helle Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.